Wie würden Sie sagen, hat sich das Notengeschäft in den letzten 10 Jahren entwickelt?
Es sind so viele Startups auch in unserem Bereich gewesen, die dann mit Noten-Apps auf den Markt gekommen sind und lange schon wieder verschwunden sind.
Der Griff zum Haptischen einfach nochmal mit einer ganz anderen Geisteshaltung verbunden als mit so einer App.
Ich versuche auch meinem Team immer wieder klarzumachen, dass wir nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern auch Service-Dienstleister sind.
Kann man sagen, Henle ist so der Porsche der Noten?
Also waren wir in der Corona-Krise einer der ganz großen Gewinner. Plötzlich bestellten die Leute wie verrückt bei uns Noten.
Herr Gertsch, jetzt sind wir hier bei Ihnen, Henle Verlag. Sie führen diese Firma. Wenn Sie jemanden auf der Straße treffen, der keine Ahnung von Klassik hat, wie würden Sie beschreiben, was Sie hier eigentlich tagtäglich machen?
Ja, Sie steigen ja gleich voll ein, ich merke das. Jetzt werde ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Wie kann man das am besten beschreiben? Also, in der klassischen Musik ist es so, dass die Musik im besten Sinne des Wortes komponiert ist. Das heißt, sie ist niedergeschrieben und sie ist in großen Details niedergeschrieben. Der Komponist vermittelt sein Werk an den Musiker über den Notentext. Was macht der Verlag? Der Verlag kümmert sich um diesen Notentext, dass dieser Notentext möglichst genauso, wie der Komponist es sich wünscht, auch gestaltet ist, damit der Musiker daran gehen kann und ihn für seine Interpretation der Musik nutzen kann. Und da positioniert sich der Verlag in der Mitte zwischen dem Komponisten und dem Musiker.
Also man muss sich vorstellen, wenn man von außen drauf guckt, es gibt mehr oder weniger viele Verlage, die Noten anbieten. Und Sie sind einer davon und Sie sind auch ein ganz besonderer davon, da sprechen wir gleich drüber, was Sie differenziert und Co. Ich meine, dennoch so ein bisschen die Frage, Ihr Geschäft ist am Ende wirklich, Sie verkaufen Partituren, ne? Sie verkaufen Noten an den Künstler. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, in 2025 dieses Geschäft irgendwie, wird das überhaupt noch beansprucht, findet da noch viel irgendwie Absatz statt, hat sich nicht alles digitalisiert, das sind ja so die Fragen, die man dann im Kopf hat. Ne? Wie würden Sie sagen, hat sich das Notengeschäft in den letzten 10 Jahren entwickelt?
Also die letzten 10 Jahre waren natürlich durch die Corona-Krise eine ganz ungewöhnliche 10 Jahre. Wir haben traditionell ja nur bei uns, in unserem Fall, mit dem Papiergeschäft zu tun. Das muss man vielleicht kurz erklären. Mhm. Also Verlage an sich, also Musikverlage, haben viele verschiedene Felder, die sie beackern. Eigentlich kommt die Musikverlagsidee davon, dass der Verlag sich um Komponisten kümmert und Komponisten Musik einreichen beim Verlag. Der Verlag produziert die Partituren, kümmert sich vielleicht aber auch um Aufführungen, produziert sogenanntes Leihmaterial, damit die Orchester die Werke aufführen können. Das ist das eigentliche Verständnis des Verlags. Dann gibt es aber auch Bereiche wie Buchbereich oder pädagogische Werke, also Schulen zum Beispiel. Wenn Sie Klavier lernen wollen als Anfänger, dann brauchen Sie eine Klavierschule, die Ihnen das beibringt.
Also, Fritz Emons hatte ich da.
Ja, sehen Sie, genau. Und das ist der normale, in Anführungszeichen, Musikverlag, der sehr breit aufgestellt ist und sehr viele Bereiche bedient. Wir sind besonders, Sie haben es gerade schon erwähnt, wir haben schon immer nur den einen Teil bedient, nämlich die Noten herzustellen, sogar ganz speziell am Anfang nur für Klavier, dann für die Streichinstrumente und für die Kammermusik, also ein ganz kleiner Bereich. Mhm. Orchester, Oper, das alles sind Dinge, sind alles Dinge, die wir eigentlich gar nicht bedienen. Mhm. Und in diesem kleinen Bereich, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie fragen nach den letzten 10 Jahren, also wir haben immer nur diese Noten verkauft, dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich sitzen alle Menschen zu Hause und fragen sich, was kann ich mit meiner Zeit tun? Und erinnern sich daran, dass sie irgendwann mal ein Instrument gespielt haben. Mhm. Und denken sich, okay, wie könnte ich denn jetzt wieder Musik machen? Oh, da brauche ich Noten. Mhm. Also waren wir in der Corona-Krise einer der ganz großen Gewinner. Plötzlich bestellten die Leute wie verrückt bei uns Noten.
Ach krass. Weil und auch Laien, das ist ja auch immer die Frage, die ich habe. Ich nehme Sie schon natürlich von außen wahr als der Verlag für die Profis im Klassikbereich. Mhm. Aber auch der Laie kauft bei Ihnen Noten?
Ja, also es ist so, wir werden immer mit den Profis und Semiprofis in Verbindung gebracht, wegen der sehr hohen Qualität und wegen dem wissenschaftlichen Anspruch, der hinter der Ausgabe liegt. Aber wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, wir haben auch gerade im letzten Jahr wieder mal eine Marktbefragung, eine große gemacht, ist es doch immer wieder erstaunlich zu sehen, dass es eigentlich was 50-50 ist. Es sind 50-50, professionelle, semiprofessionelle und 50% Laien, weniger Anfänger, weil wir dazu einfach nicht die richtigen Noten verkaufen, aber doch viele, viele Laien. Und wie gesagt, also man, diese Laien waren in der Corona-Krise einfach diejenigen, die dann zugeschlagen haben. Ja? Die hatten halt noch das Klavier zu Hause stehen oder haben die Flöte oder Geige im Regal liegen gehabt und haben sich gedacht, gut, das will ich jetzt tun. Mhm. Und dann brauchen sie die Noten. Also wir waren die ganz großen Corona-Gewinner. Anderen Verlagen, die abhängig sind von öffentlichen Aufführungen, die waren natürlich die großen Verlierer, mhm, weil die über Aufführungen ihr Geld einnehmen.
Den Umsatz machen.
Und die, ja, Aufführungen waren eben dann für eine lange Zeit abgesagt. Mhm. Und es gab dann riesige Einbrüche dort. Um zurückzukommen auf die Frage der 10 Jahre, das war Corona. Und nach Corona gab es dann den großen Effekt, in Corona haben die Menschen die Digitalität entdecken müssen. Plötzlich hat man Videocalls gemacht, man hat sich nur noch über Teams, Zoom etc. getroffen und gesehen und man ist näher an das Digitale herangekommen, als man das vielleicht normalerweise würde.
Okay, also hat Covid auch zu mehr Absatz in Ihrer App geführt, kann man das so sagen?
Covid hat auch zu hohem Absatz in der App geführt, ja, aber echte Wandel, den spüren wir jetzt im Nachgang von Corona. Mhm. Die Leute haben sich eben auch an das Digitale, also das Spielen aus digitalen Noten gewöhnt. Mhm. Und dadurch haben wir das Glück, weil wir haben dieses zweite Standbein-App, dass wir das dort auffangen können. Und die Veränderung sehen wir darin, dass im Digitalen immer mehr passiert, mhm, und wir dort immer mehr Umsätze generieren und dass das Papiergeschäft mit etwas Glück stabil bleibt, mhm, aber sich nicht mehr in größerem Maße entwickelt.
Und dennoch, wir haben im Vorgespräch, und da war ich ja total, ich erinnere mich an den Moment total erstaunt, mhm, also Sie setzen 92% Ihres Gesamtumsatzes, ja, ja, setzen Sie immer noch ab mit Print,
ja,
also mit wirklich, ja, haptischen Noten.
Ja.
Und nur 8%, das, ja, glaubt ja keiner, wenn Sie das,
ja,
erzählen.
Also, ja, mich hat es eben amüsiert, dass Sie dann auch so überrascht, ja, 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 reagiert haben, weil, ja, weil man da vielleicht tatsächlich inzwischen ganz andere Vorstellungen hat. Mhm. Aber wenn Sie allein bedenken, was im Buchmarkt passiert ist. Also man sagt heute, dass etwa im Belletristikbereich vielleicht etwa 20% aller Bücher digital verkauft werden. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die geht jetzt schon was über 20, 25 Jahre. Mhm. Und wir sind erst bei 20% angekommen. Es ist nämlich dann letztlich doch nicht so, dass alles sich komplett radikal verändert. Ja. Erinnern Sie sich an diese dummen Sprüche, die wir gehört haben, es wird bald kein Papier mehr geben.
Ja,
ja, das sind natürlich, das Pendel schlägt halt immer ins Extrem. Mhm. Und bei uns ist es jetzt ein gesunder, normaler Wachstum. Die Kunst, die wir jetzt bewältigen müssen, ist, dass wir das Digitalgeschäft so steigern können, dass wir einen möglichen Abfall im Papiergeschäft auffangen können.
Verstehe.
Und dass da nicht ein Delta bleibt,
verstehe,
an Verlust, den, verstehe, wir machen.
Verstehe. Gehen wir mal näher auf Ihr Produkt ein, denn, mhm, ich meine, wenn man das hört und sich nicht mit Klassik vielleicht im Detail auskennt, sind erstmal Noten gleich Noten. Mhm. Ne? Sie differenzieren sich durch die sogenannte Urtextqualität, so nennen Sie es. Also das nimmt man ja auch wahr, wenn man sich mit ihm befasst, dieser sehr wissenschaftliche Ansatz. Wir sind auch hier reingekommen und man sieht direkt, ne, hier ist sehr wissenschaftliche Arbeit. Also man nimmt das wahr. Ist das der Differenziator, warum am Ende der erfahrene Künstler Ihr Notenwerk kauft und kein anderes?
Ja, inzwischen für einen ganz großen Teil des Musikermarktes ist es so, dass Urtext eigentlich das entscheidende Qualitätssiegel geworden
ist. Was bedeutet Urtext genau?
Genau, was bedeutet Urtext genau? Gehen wir 100 Jahre zurück, 150 Jahre zurück in der Musikgeschichte. Die Komponisten, Beethoven, Mozart, Brahms, Schumann und so weiter, haben letztlich ihre Werke ja zunächst mal als Manuskript geschrieben, dann irgendwann in den Verlag gegeben, dann wurde das dort gestochen, es wurde Korrektur gelesen und irgendwann wurde das Ganze dem Musiker über den Markt gegeben. In diesem Prozess entstehen Quellen an allen Stellen dieses Prozesses. Ja, also das Manuskript ist eine Quelle. Eine Korrekturfahne, wie wir das nennen, also ein Korrekturabzug des gedruckten, der gedruckten Notenausgabe ist eine Quelle. Manchmal gibt es auch Abschriften. Die Komponisten haben einem professionellen Kopisten ihr Manuskript gegeben, weil der Verlag es nicht lesen konnte und hat und der Komponist bittet den Kopisten, schreibt mir das doch sauber in einer stilisierten Schrift ab. In all diesen Schritten entstehen Fehler, weil Menschen involviert sind. Mhm. Das heißt, wenn man am Ende dann nur mit der gedruckten Ausgabe unterwegs ist, dann finden sich darin Fehler, die man als Musiker manchmal erkennt, aber manchmal auch nicht erkennt. Und am Ende des Tages spielt man möglicherweise einen Text, der von der Intention des Komponisten durch diese Fehler ein Stück weit entfernt ist. Mhm. Was machen wir? Wir sammeln diese Quellen, die natürlich irgendwo in der Welt in Archiven, Bibliotheken, in Privatsammlungen liegen. Wir sammeln diese Quellen und nach einer wissenschaftlichen Methode, die sich Urtextmethode nennt, vergleichen wir diese Quellen, bewerten diese Quellen und erstellen einen Notentext, der quasi wieder der unverfälschte Notentext ist, bei dem die Fehler bereinigt sind. Das ist die Idee des Urtextes. Mhm. Ich muss noch einen Aspekt dazu nehmen. Wenn diese Druckausgaben erschienen waren in den Originalverlagen, wie man sie nennt, also der Verlag, der das Recht hatte, das Werk zu publizieren, dann geschah später mit diesem Text im 19. Jahrhundert noch etwas, nämlich dass bedeutende Interpreten, ich nehme als Beispiel Arthur Schnabel bei Beethoven, bedeutende Interpreten der Meinung waren, sie könnten diese Notentexte verbessern. Und die sind dann hingegangen und haben ihre eigenen Ausgaben gemacht und haben diese Notentexte umgeschrieben, so wie sie der Meinung waren, wie es vom Komponisten gemeint war. Diese Texte wurden also, man könnte böse sagen, verfälscht. Sie wurden verändert, zum Teil in sehr starkem Maße. Und am Ende des Tages, weil es keine Transparenz gibt zwischen dem, was der Komponist geschrieben hat und dem, was der Musiker, Arthur Schnabel, ergänzt hat, weil es da keine Transparenz gibt, standen die Musiker nach dem Zweiten Weltkrieg vor so einer Situation, dass sie gesagt haben, wir möchten aber eigentlich nur Beethoven spielen und nicht Beethoven und Arthur Schnabel. wer macht uns denn jetzt bitte Notentexte, die wirklich nur den Text uns bieten, den der Komponist intendiert hat?
Und das war die Gründungsmotivation.
Das war die Gründungsmotivation von Günther Henle.
Günther Henle, 1948.
Der selber Musiker war, der sehr wohlbetucht war und deshalb einen großen Freundeskreis auch von bekannten Künstlern hatte, die bei ihm zu Hause musiziert haben. Und in diesem Rahmen wurden diese Dinge diskutiert und die Musiker jammerten und haben gesagt, wer könnte uns denn da helfen? Hat der Günther Henle gesagt, ich habe die Idee und ich habe das Geld dazu. Mhm. Ich gründe jetzt einen Verlag. Denn er kam eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Mhm. Er ist Stahlindustrieller gewesen und auch politisch engagiert. Und der hat dann einfach angefangen. Der hat in seinem Stahlunternehmen ein Büro ausgeräumt, hat da zwei Lektoren reingesetzt, zwei Wissenschaftler reingesetzt und gesagt, so, jetzt nehmen wir uns doch diese Aufgabe mal vor. Und so begann der Verlag, der dann eben immer weiter wuchs. Und heute haben wir 1500 Urtextausgaben im Katalog.
Also am Ende, Ihr Produkt differenziert einfach der Rechercheaufwand, die Arbeit, ne, die dann davor stattfindet, dass das Produkt auf dem Qualitätslevel ist. Ne, das habe ich verstanden. Und das habe ich gar nicht recherchiert. Wie zeigt sich das in der Zahlungsbereitschaft? Also merken Sie, dass wegen diesem Argument Leute bei Ihnen auch bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen? Wie tickt da so der Markt?
Ja, die Leute sind bereit, diese Qualität durch Geld auf dem Tisch aufzuwiegen, absolut. Mhm. Auch da, wir haben letztes Jahr wieder mal eine Marktbefragung gemacht, wir machen das so alle 10 Jahre und da ist natürlich auch der Preispunkt immer ein entscheidendes Thema und es ist einfach gut zu sehen, dass unsere Musiker sagen, wir haben einen fairen Preis. Mhm. Und der Preis ist, was hochqualitative Ausgaben auf dem Markt angeht, tun sich die wichtigen Verlage da wenig. Also wir schauen auch gegenseitig auf die Preise, dass wir da so ein bisschen in ähnlichem Bereich unterwegs sind. Es gibt aber dann natürlich andere Verlage, auch gerade ältere Verlage, die das Qualitätskriterium nicht so stark in den Vordergrund stellen. Mhm. Und da gibt es Kandidaten, die teilweise signifikant unserem Preis sind. Die sprechen aber dann vielleicht auch eine andere Kundschaft an. Mhm. Und die tun uns letztlich, glaube ich, gar nicht weh.
Also es ist wirklich interessant, sich einmal da vor Augen zu führen, was eigentlich auch an Arbeitsaufwand, ne, dahinter steckt, so ein Notenwerk dann auch so anzubieten. Der wissenschaftliche Kontext, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Ne? Die denken, Noten sind Noten. Dann sind Fingersätze drin, also das Produkt. Ne? Und so bewerben sie auch die App, habe ich auch irgendwie geguckt. Das ist ja immer dieser Qualitätsanspruch. Ne? Was differenziert sie noch? Also es ist am Ende die Qualität im Sinne von, was, sagen wir, an Intellectual Property irgendwo reingeflossen ist. Ja, ja? Ja. Aber was vielleicht auf Haptik-Ebene, ja. Qualität, was differenziert?
Auch das Produkt an sich. Wir versuchen immer klar zu machen, dass wir zwei Dinge tun. Wir machen Urtextausgaben, aber wir machen auch praktische Musik, Urtextausgaben. Und der Begriff des Praktischen, das ist eben auch so ein Unique Selling Point bei uns. Wir haben, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, den schönsten Notensatz der Welt. Ja. Wir haben ganz besonders für uns hergestelltes Papier. Wir haben nach Geheimformel hergestellte Umschläge. unsere Bindung ist perfekt. Die Noten schlagen nicht auf dem Klavier zusammen. Also diese ganzen praktischen Aspekte. Das Papier ist gelb. Sie glauben gar nicht, was man mit Papier alles beachten muss. Ja. Die Rückseite darf nicht durchscheinen. Wenn man mit feuchten Fingern dran geht, dann darf das nicht so stark verwässern, dass das Papier sich aufbröselt. Es muss reißfest sein, weil man manchmal ganz schnell die Seiten umblättern muss. Diese ganzen Aspekte, die haben wir über Jahrzehnte optimiert, dass wir wirklich sagen können, wir sind auch auf der Haptik, genau der richtige Begriff, auf der haptischen Seite sind wir eben auch Marktführer, was die Qualität angeht. Mhm. Und diese Kombination, die macht es dann letztlich.
Verstehe. Ja. Kaufe ich Ihnen auch ab, weil Sie haben ja auch einen künstlerischen Hintergrund. Sie haben Klavier studiert am Mozarteum in Salzburg. Genau. Und dann sind Sie aber, Sie haben auch Philosophie studiert. Und dann sind Sie schon jetzt über 25 Jahre beim Hele Verlag.
Ja, ne? Ich bin jetzt 28 Jahre hier im Verlag. Ich bin da auch wahrscheinlich so ein Sonderling. Das ist die einzige Arbeitsstelle, die ich in meinem Leben gehabt habe. Also ich bin direkt von der Universität hierher und hatte nie das Bedürfnis, woanders hinzugehen. Und dann dadurch, dass ich hier mich weiterentwickeln konnte, Schritt für Schritt, bis eben jetzt in die Geschäftsführerposition, hatte ich auch nie den Wunsch, das Unternehmen zu verlassen. Es ist einfach auch ein tolles Team hier. Wir haben ja diesen Hintergrund, dass wir Eigentum einer Stiftung sind. Also unser Verlagsgründer hat auch eine Stiftung gegründet 1972, in die er Geld gepackt hat, um uns den Rücken zu stärken. Sollte es uns jemals mal schlecht gehen, kann die Stiftung finanziell einspringen. Toi, 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 das hat sie bisher noch nie gemusst. Aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass so unsere Zukunft auch gesichert ist.
Verstehe. Die hält auch aktuell der Enkel, ne? Felix Hähnle, glaube ich, hält die. Ne?
Genau, Felix Hähnle ist der Vorsitzende des Vorstands der Stiftung. Ja. Und zweimal im Jahr treffen wir uns mit dem Vorstand der Stiftung, um strategisch zu planen, um zu berichten, wie es uns geht.
Okay. Aber das auch damit man auch mal ein ökonomisches Gefühl kriegt, ne? Also beschäftigen hier knapp 40 Menschen. Welche Profile arbeiten hier hauptsächlich?
Haben wir, dadurch, dass wir lektoratsseitig sehr stark und sehr groß sind, gibt es einiges an Musikwissenschaftlern. Ja. Es gibt aber auch in den anderen Abteilungen Musikalienhändler, also alles Menschen, die mit der Musik eng verbunden sind, aber hier vielleicht dann teilweise als Quereinsteiger in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Also ein Musikalienhändler kann sehr gut bei uns im Vertrieb arbeiten, weil damit hat er mit seinesgleichen den ganzen Tag zu tun. Er verkauft ja an Musikalienhändler. Und natürlich hier oben im Lektorat geht es bei den Lektoren ohne Wissenschaft nicht. Deshalb sind es eben ausgebildete Musikwissenschaftler.
Das ist ja noch hier oben. Also wir waren jetzt oben.
Achso, genau. Ich zeige so. Genau. Wir sitzen im ersten Stock.
So ist es.
Genau.
Und draußen sind die ganzen. Okay, ja, dann macht das Sinn. Verstehe. Vertrieb ist ein gutes Stichwort. Wie verkaufen Sie am Ende Ihr Produkt? Direct to Consumer, über Handel, wie stehen Sie aufgestellt?
Ganz lange Zeit, in der Zeit, bevor die Webshops entstanden sind, haben wir natürlich ausschließlich über den Handel verkauft, weltweit. Man muss immer bedenken, bei der Musikalie ist es etwas anders als beim Buch. Das Buch ist sprachgebunden, deshalb spricht man ja dann häufig bei einem deutschen Buch davon, man verkauft in Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber bei den Musikalien, das ist weltweit. Also unsere stärksten Märkte USA, Asien, Japan, China, Korea und dann hier in Deutschland und in Europa. Also das ist ein sehr breit gefächerter Katalog, den wir da in alle Richtungen verkaufen. Ja. Und es ist eben fast ausschließlich Handel gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo so der Umschwung kam, ich sage jetzt mal à la Amazon, dass die Leute beginnen, online zu kaufen. Mhm. Wir haben dann uns irgendwann entschieden, selbst auch einen Webshop einzurichten über unsere Website. Und damit erreichen wir dann jetzt auch direkt die Endkunden. Das haben wir vorher nicht. Das verändert das Geschäft natürlich stark, weil mit Endkunden hat man, gemein gesagt, sehr viel Arbeit. Die kaufen kleine Mengen und sind ganz viele. Und Händler kaufen große Mengen und sind ganz wenige.
Aber sie haben mehr Marge, wenn sie direkt an Endkunden
kaufen. Ist völlig richtig. Ja. Wenn wir an den Endkunden kaufen, dann verkaufen wir quasi zu 100% ohne jeglichen Rabatt. Absolut. Die Händler bekommen erhebliche Rabatte, verkaufen dafür aber natürlich in riesigen Mengen. Und das muss man alles mit einkalkulieren, wenn man die Kalkulation für seine Produkte macht. Ja. Wie stark.
Um es besser zu verstehen, also Sie haben dann wirklich Händler in Amerika, Händler in Korea, sind Sie gesagt, und die verkaufen dann in einem Modengeschäft ihre Ausgaben.
Genau. Also zum einen haben wir die Händler, die selbst vielleicht noch ein Geschäft haben oder eben eine Online-Präsenz haben. Und dann gibt es aber auch die sogenannten Grossisten. Also das sind Händler, die selbst an Händler weiterverkaufen. Die kaufen bei uns in ganz großen Mengen und haben dann selbst als Kunden wieder Händler, an die sie weiterverkaufen. Und die brauchen wir in den weit entfernten Ländern, weil es macht uns das Leben ein bisschen leichter, wenn wir per Seefracht große Paletten an einen Partner in die USA verschicken können, der sich dann um die kleinen Händler in den USA wieder kümmert. Und wir müssen nicht von hier aus jeden einzelnen Händler bedienen.
Wahnsinn. Ah, das ist ja interessant. Aber natürlich, das ist, Direct-to-Consumer wird immer dann komplex, wenn es über die Landesgrenzen hinausgeht, ne? Buchhalterisch und dergleichen. Das sind alles so Dinge, die dann einfließen. Genau. Ich meine, dennoch, wahrscheinlich so die Handelsmarge ist wahrscheinlich schon 30-40%, ne? die Sie da abdrücken.
Die Handelsmarge ist prima, ohne Frage. Aber es ist tatsächlich letztlich der Serviceaufwand und der Personalaufwand, der einfach deutlich steigt, wenn sie mit so vielen Endkunden zu tun haben. Denn sie müssen ja dann alles mitbedienen. Sie müssen sich um das Inkasso, also ums Geld antreiben, kümmern, wenn das nicht, das geht ja auch manchmal schief. Dann kommt die Ware vielleicht beschädigt an, weil vielleicht mal was in der Post was passiert. Dann melden die sich bei uns. Dann melden diese Endkunden sich nicht bei den Händlern, sondern wir müssen den Service leisten. Und das ist schon ein erhebliches Mehr im Vergleich zu einem B2B-Geschäft.
Verstehe. Jetzt frage ich nochmal, aber da liege ich da in der Zahl richtig so bei so circa 30-40% Handelsmarge?
Welche Marge meinen Sie?
Also wirklich, die der Händler dann quasi rausschneidet, ne? Also
Der rausschneidet, da mag ich so öffentlich nicht so unbedingt drüber reden, weil die Konkurrenz.
Aber ungefähr, also ein Gefühl
zu. Nein, also sie liegen nicht ganz falsch.
Ja, also das ist ja dann, da könnte man ja, das dann auch eine Kalkulation, ne? Aber ich verstehe, da kommen natürlich auch nochmal ganz viele Geschäftsfelder für Sie intern hinzu, wenn Sie sagen, wir decken Direct-to-Consumer primär ab. Ne?
Ja,
wie viele Ausgaben verkaufen Sie schon Direct-to-Consumer so pro Jahr ungefähr?
Also wir verkaufen in Prozent ausgedrückt auch etwa so 7% an Direct-to-Consumer.
Also sind ungefähr wie viele Ausgaben im Jahr, dass man ein Gefühl
jetzt
bekommt?
Jetzt muss ich rechnen, also
ungefähr.
Ja, also es sind so vielleicht so 30.000 Ausgaben.
Okay, aber das ist ja dann auch schon kein ganz winziger logistischer Aufwand.
Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber es wird einfach heutzutage auch erwartet. Die Musiker wollen auch gerne direkt bei uns kaufen.
Ja.
Und dann, es gibt ja auch so bestimmte Vorbehalte gegenüber zum Beispiel Online-Plattformen, wo man vielleicht nicht gerne kaufen mag.
Ja.
Und dann ist man häufig beim Hersteller lieber unterwegs und hat das Gefühl, man ist näher dran. Für uns hat das Endkundengeschäft noch den besonders wichtigen Vorteil, dass wir damit teilweise dann mit den Musikern auch in direkte Kontakte kommen. Und das ganze Musikernetzwerk, das wir aufgebaut haben, ist auch so ein unique selling point für unseren Verlag. Wir sind eben mit sehr vielen sehr berühmten Musikern sehr eng unterwegs. Sie sind unsere Botschafter. Sie sprechen in der Welt über unsere guten Noten. Sie sind vielleicht Lehrer und vermitteln das weiter an ihre Schüler. Und so ein Endkundengeschäft entwickelt eben auch diese Kontakte dann noch weiter. viele Musiker wenden sich auch mit Fragen an uns. Also ich versuche auch meinem Team immer wieder klarzumachen, dass wir nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern auch Service-Dienstleister sind. Mhm. Ja, also wir bieten auch den Service, dass wenn ein Musiker bei uns fragt, seid ihr euch sicher, dass das die richtige Note ist, die da steht, dann bieten wir den Service, dass wir zurück an die Quellen gehen, uns die Quellen anschauen, haben wir hier die richtige Entscheidung getroffen, okay, und dann auch eine Rückmeldung geben. Ja, ja, ja. Und das ist ein Service, der da draußen sehr geschätzt wird, weil er nicht selbstverständlich ist und weil wir ihn irgendwie jetzt auch nicht monetär benutzen. Mhm. Und ja, und das ist eben auch ein Teil, der dieses Endkundengeschäft dann so attraktiv macht.
Verstehe. Was Ihnen auch ganz gut gelungen ist, ist Ihre App, mit der, okay, ich mich jetzt auch schon befasst, ja, habe. Und wenn man es so ein bisschen, also ich denke immer an den Klassiker, ne? Damals, ich meine, ich war im Musikgymnasium, da waren wir auch schon mit iPad-Noten unterwegs. Ne? Das war immer so das Ding und dann hatte man das alles und irgendwie hatte man dann das dabei. Ne? Und dann, ja, will man natürlich, Sie haben da jetzt eine App geschaffen, die eigentlich so ein bisschen diese ganzen Produkt-Highlights, die Sie hervorgehoben haben, auch da reinbringt, Fingersätze, mhm, ne, und dergleichen. Man kann, glaube ich, auch drin aufnehmen. Es gibt eine Aufnahmefunktion, ja, in der, ja, App. Gibt es genau. Transponieren-Funktion?
Nein, gibt es nicht.
Okay, mhm, okay, gibt es nicht. Aber es ist schon, ne, es ist immer relativ gut gemacht, und gut, und Sie verkaufen aber da kein Abo-Modell, was, mhm, mich gewundert hat, ja, ja, sondern Sie verkaufen wirklich das Werk an sich da nochmal digital.
Ja.
Warum haben Sie sich für diese Route entschieden?
Ja, das war natürlich eine sehr lange Diskussion am Anfang bei der Einführung, ob wir das Subskriptionsmodell eingehen oder nicht. Wir haben uns letztlich für den Verkauf entschieden, vor dem Hintergrund, wie Musiker mit Noten umgehen. Es ist normalerweise so, ein Musiker kauft sich die Noten, zum Beispiel im Print, und diese Noten begleiten ihn sein Leben lang. Diese Noten werden Werkzeug. Man beginnt da hineinzuschreiben, sich Fingersätze selbst hineinzuschreiben oder Dinge, die der Lehrer gesagt hat, hineinzuschreiben. Also man beginnt mit diesem Material zu arbeiten und man macht es sich zu eigen. Es wird eine personalisierte Kopie, ja, dieser Noten. Und die begleitet einen vielleicht, und man gibt sie vielleicht sogar noch an die nächste Generation weiter, je nachdem, wie gut die Qualität der gedruckten Noten ist. Beim Subskriptionsmodell ist es so, in dem Augenblick, wo Sie die Subskription kündigen, haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre personalisierten Noten. Und das scheint uns persönlich das falsche Modell zu sein für unseren Musikermarkt. Mhm. Unsere Musiker wollen das Gefühl haben, ich habe das gekauft, das ist jetzt meins und nicht ich bezahle hier für einen Zugang zu irgendwelchen Noten, sondern das sind meine Noten, die gehören mir und die stellt der Verlag mir jetzt digital auch für den Rest meines Lebens zur Verfügung. Mhm. Das ist natürlich ein großes Versprechen, was wir damit geben. Sie wissen, wie der App-Markt ist, der ist unglaublich volatil, ganz viele Dinge kommen und gehen, ja, da sind so viele Startups auch in unserem Bereich gewesen, die dann mit Noten-Apps auf den Markt gekommen sind, mhm, und lange schon wieder verschwunden sind, als das Geld dann ausging. Es ist uns wichtig, dass der Musiker dasselbe Gefühl wie beim Papier hat. Mhm. Das ist meins und das nimmt mir keiner mehr weg.
Mhm. Das finde ich ja schon, auch ehrlicherweise schon ein sehr, wie soll man sagen, kann man fast schon altruistischen Ansatz nennen. Ich lehne mich damit vielleicht weit aus dem Fenster, aber Sie würden wahrscheinlich mehr umsetzen, wenn Sie die Subskription auf einen Preispunkt machen, der auch so ein bisschen Ihrem Produkt entspricht, das ist sehr wertig. Mhm. Ne? Und weiß ich nicht.
Ich bezweifle das. Also
ehrlich?
Ich bezweifle das
auch wirklich. Ökonomisch.
Also das ist natürlich auch kaufmännisch gerechnet.
Ja.
Das haben wir uns auch sehr gut überlegt, aber es ist wirklich so, eine Subskription zu verkaufen, die sich ein Musiker leisten kann. Sprechen wir mal über verschiedene Altersgruppen.
Ja.
Eine Subskription wäre vielleicht für die potenten 40- bis 16-Jährigen, 60-Jährigen kein Problem.
Ja.
Aber nun haben wir auch einen Riesenmarkt bei den Studenten oder bei älteren Schülern. Und Studenten ganz häufig notorisch haben kein Geld.
Ja.
So, dann wo setze ich jetzt den Preispunkt für diese Subskription an? Ja. Ja, sage ich denen, du bezahlst mir 9,95 pro Monat, klingt erstmal ziemlich wenig, ist aber am Ende des Jahres dann doch
120 Euro.
Ja.
Da ist der Wettbewerb so, ne? Dieses,
ja, genau, ja. So, und dann haben die nur Zugriff auf meine Noten.
Ja.
Und sie brauchen aber vielleicht nur 5 Ausgaben, ja, in dem Jahr, weil sie viel mehr Literatur von uns gar nicht einstudieren.
Ja.
Und dann haben sie die 120 Euro ausgegeben. Wenn sie stattdessen aber für wir haben ja ein Credit-System, ich mache es jetzt mal einfach, für 5 ja. Euro fünfmal die Note kaufen können in der App, dann haben sie in dem Jahr 25 Euro ausgegeben und haben dasselbe Ergebnis. Mhm. Ja, sie haben das, was sie brauchen. Mhm. Also wir haben das durchgerechnet für unseren Markt.
Und damit schöpfen sie, jetzt komme ich langsam drauf, schöpfen sie natürlich auch individuelle Zahlungsbereitschaften besser ab, ne? Von vielleicht Leuten, die etwas älter sind, die auch mehr Bedarf an Lohn haben, die können sie dann wieder besser abschöpfen.
Ganz genau. Das ist
eine Mischkalkulation, verstehe.
Genau. Okay. Ja, es gibt natürlich auch viele sogenannte Whales, Wale da draußen, die alles kaufen, was wir rausbringen. Ja? Also die räumen uns den Katalog leer. Das ist natürlich toll und die sind da auch mit eingepreist sozusagen, aber es geht schon letztlich um die größere Masse. Und ich wollte den einen Gedanken nochmal aufgreifen, weil Sie sagten altruistisch. Ja? Ja. Natürlich sind wir ein kaufmännisches Unternehmen und wir sind auch der Stiftung gegenüber verpflichtet, ein ausgeglichenes Geschäft zu präsentieren. Aber in der Stiftungssatzung steht, dass unser Verlag künstlerischen und kaufmännischen Zwecken in der Reihenfolge dient. Das heißt, wir haben tatsächlich auch einen ganz starken Fokus darauf, dass wir uns als jemand fühlen, der eine Kulturaufgabe hat. Und nicht alles wird in Geld aufgewogen. Also wir sind ja zum Beispiel auch fördernd und als Sponsoren sehr viel unterwegs und durchaus auch mit größeren Events, aber auch mit vielen regelmäßigen kleinen Dingen. Und das gehört zu unserem Selbstverständnis dazu.
Verstehe. Da sprechen wir gleich drüber, wie Sie so ein bisschen auch die Marke, ne, darüber hinaus aktivieren. Jetzt muss man trotzdem sagen, Ihnen gelang diese digitale Transformation eigentlich herausragend im Vergleich zum Wettbewerb. Es gibt kein anderer Verlag hat so eine digitale Infrastruktur da wie Sie geschaffen. Ne? Sie haben selbst gesagt, 100.000 Nutzer muss man auch erstmal auf so einer App haben. Wie ist Ihnen das gelungen? Ich meine, Sie haben ja da auch eine wesentliche Rolle dabei gespielt hier in der Firma. Wie ist Ihnen das gelungen, so dieses Produktnoten auch ins Digitale wirklich erfolgreich zu übersetzen?
Zwei Aspekte, denke ich. Das eine ist, der Markt hat sich das gewünscht, also haben wir geliefert und wir haben schon sehr früh geliefert. Das iPad ist, glaube ich, 2011 erschienen. Das war jetzt das entscheidende Tool, das noch gefehlt hat, eben mobil unterwegs sein zu können, also sich nicht den Laptop irgendwie aufs Klavier stellen zu müssen oder so. Als das iPad 2011 rauskam, ist ziemlich schnell, also kaum 12 Monate danach, sind bei uns die ersten Gedanken durch den Kopf gegangen, okay, hier haben wir jetzt endlich eine Plattform, wo wir was Gutes machen können. Deshalb waren wir sehr früh unterwegs und wir hatten eine sehr, sehr starke Marke im Markt. Zu dieser Zeit waren es vor allen Dingen Startups, die über Venture Capital eine Chance gesehen haben, was Neues zu tun. Und die sind in den Markt reingekommen mit Noten-Apps. Aber diese Startups hatten natürlich unsere Marke nicht. Also die hatten eine unglaubliche Aufholjagd vor sich, um überhaupt eine Marke erstmal zu etablieren. Wenn Sie heute Musiker zum Teil nach diesen Mitanbietern fragen, die Musiker, denen sagt das überhaupt nichts. Die kennen die überhaupt nicht. Aber wenn Sie denen sagen Hähnle, dann sagen die, ja, klar.
Das ist wirklich auch also eine Recherche. Also man nimmt sie da schon sehr exponiert wahr. Ne?
Genau. Absolut. Also das ist der eine Aspekt. Wir waren sehr früh da mit einer sehr starken Marke. Und ich bin überzeugt, der andere wesentliche Aspekt unseres Erfolgs ist, wir haben vorhin davon gesprochen, praktische Urtagsausgabe und all diese Unique Selling Points, die wir bieten. Wenn wir jetzt ins Digitale gehen, dann beschneiden wir letztlich dieses Produkt, ja, indem wir sowas wie Papierqualität und Bindequalität, das fällt alles weg. Ja. Jetzt, wenn man das alles wegnimmt, dann wird das Produkt etwas schmaler. Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden einfach nur als PDFs unsere Notengrafik irgendwo einstellen oder über irgendeinen Disruptor verkaufen, dann verlieren wir ganz viel von unseren Unique Selling Points, von unserer Marke. Das ist alles plötzlich weg. Wir sind nur noch ein Fisch im Meer mit unserem schönen Notensatz. Wunderbar, aber mehr auch nicht. Deshalb haben wir gesagt, wenn wir da jetzt was wegnehmen müssen, dann müssen wir aber auch etwas dazu tun. Und das, glaube ich, war das Entscheidende, dass wir gesagt haben auf der digitalen Seite, wenn wir jetzt schon ins Digitale gehen, dann wollen wir doch nicht das Papier kopieren und einfach nur eine PDF verkaufen, sondern was können wir denn im Digitalen, was wir im Papier nicht können und können wir da Unique Selling Points schaffen, die das Produkt dann dort wieder attraktiv machen. Und das haben wir umgesetzt. Zum Beispiel, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Fingersätze. Mhm. Es wird immer wieder darüber geklagt, dass in unseren Ausgaben Fingersätze sind, in unseren gedruckten Ausgaben. Mhm. Naja, das ist jetzt der erste Schritt. Im Digitalen kann ich sagen, okay, ich packe die Fingersätze auf einen eigenen Grafiklayer, mhm. den kann ich ein- und ausblenden. Mhm. Damit biete ich jetzt den Musikern zum Beispiel schon eine Partitur ohne Fingersatz, die sie sich immer gewünscht haben, die sie im Gedruckten aber bei uns nicht kaufen können. Mhm. Und dann sind wir noch einen Schritt weitergegangen und für die großen klassischen Werke haben wir verschiedene historische Fingersätze von bedeutenden Künstlern aus der Vergangenheit eingebaut und man kann diesen Layer wechseln. Ja? Mhm. Man kann selber schauen, welcher Fingersatz passt am besten zu mir, mhm. den wähle ich jetzt aus und den kann ich sogar noch verändern, da kann ich noch Ziffern dazufügen oder wegnehmen. Und wir haben auch lebende Künstler, große lebende Künstler gefragt nach Fingersätzen und Strichbezeichnungen und solchen Dingen. Absoluter Unique Selling Point, können Sie nur digital machen, aber wenn Sie einfach nur einen PDF-Reader programmieren, ist es schon gar nicht möglich.
Absolut.
Und ja, und so gibt es einige Features in unserer App, die nur rein digital funktionieren. Und ich glaube, das hat dann die App noch zusätzlich attraktiv gemacht. Also erstens wusste man, oh, hier kriege ich die Hähnle-Qualität, was den Notentext angeht. Und dann, wow, die haben ja hier noch spezielle Features, die ich woanders gar nicht kriege.
Mhm. Und da gucken Sie natürlich auch, wie Sie das Produkt immer noch besser machen können, sprechen viel mit Künstlerinnen und Künstlern, ne? Entwickeln das weiter, denken das weiter.
Genau, absolut. Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges App-Jubiläum, also die ersten 10 Jahre sind rum.
Okay, 2015 kam dann die App. Okay,
ja, verstehe. Genau, wir freuen uns nächstes Jahr auf eine Version 2.0, die gerade in Arbeit und Entwicklung ist, die hoffentlich ein paar schöne Überraschungen enthalten wird für die Musiker. Und Sie wissen, wie das ist im Digitalen, ich sage immer, bei einem Printprodukt ist das Projekt beendet, wenn die Ausgabe erschienen ist. Ja. Bei einem Digitalprojekt beginnt das Projekt, wenn die Version 0.1 da draußen ist. Ja, also das lebt einfach. Wissen Sie als Softwareentwickler genau, was ich meine? Ja. Das Projekt beginnt eigentlich erst, wenn man mit einer ersten verkaufbaren Version draußen ist.
Ja.
Und deshalb werden wir auf der App-Seite immer weiter investieren, immer weiter die Dinge tun, die Musiker auch wirklich von uns wollen. Das ganz Entscheidende ist ja, dass man mit diesen Musikern sprechen muss, deshalb, um wieder auf dieses Netzwerk zurückzukommen. Mhm. Wir brauchen dieses Netzwerk für das Feedback. Allzu häufig wird in Verlagen am Bedarf der Musiker vorbei publiziert und entwickelt. Und den Fehler haben wir hoffentlich noch nie in großem Stil gemacht und werden wir auch in Zukunft nicht machen wollen.
Ich spreche mal ein bisschen über Ihre Marke, auch wie Sie die aktivieren. Ne? Da haben wir jetzt einen Punkt, sind die Künstlerinnen und Künstler, die Partnerschaften, ne? die Relationships, die Sie da haben. Über welche Kanäle aktivieren Sie noch Ihre Marke?
Also vielleicht nochmal erst gesagt, wir sind 75 Jahre alt. Das ist natürlich für ein Unternehmen schon ein gewisses Alter. Und die eigentliche Markenbildung, ich sage jetzt mal vorsichtig, Kultbildung, die stattgefunden hat, die hat natürlich in den ersten 50 Jahren stattgefunden. Wir sind vor allen Dingen auch in eine Marktnische hineingegangen, wo wir zunächst mal überhaupt keine Konkurrenz hatten. Nämlich dieser Urtextgedanke, der war so einmalig zu der Zeit, als Günter Hähnle begonnen hat, dass wir ganz schnell durch die Qualität und die Methode überzeugt haben. Und das ist jetzt schon mal erstmal etabliert worden in den ersten 50 Jahren. Davon leben wir auch heute in ganz, ganz starkem Maße. So diese Idee, dass Musiker blind kaufen können. Ja, das ist bei Hähnle entschieden, kein Thema. Da wird also nicht mehr verglichen oder geschaut. Ja, also bei den treuen Kunden ist das so. Die vertrauen einfach auf die Marke, dass die Qualität so ist, wie sie ist. Aber dann sind wir natürlich inzwischen auch ganz modern. Ich habe vorhin über die verschiedenen Altersstrukturen gesprochen. Und während also die potente ältere Gruppe immer noch so stark beim Papier unterwegs ist und wir die letztlich vielleicht auch über ältere Kommunikationswege erreichen. Also ist der Newsletter schon älter? Ja, es ist vielleicht doch eine ältere Geschichte heutzutage, wo alles sich so schnell dreht. Also die erreichen wir vielleicht besser über unseren Newsletter oder über unsere Website. Mhm. Vielleicht sogar auch noch über unsere gedruckten Vorschauen. Wir drucken ja noch zweimal im Jahr schöne Vorschauen, wo wir sagen, welche Ausgaben neu erscheinen. Aber die junge Generation, da sind wir natürlich jetzt ganz, ganz stark unterwegs auf Social Media. Unser ganzes Online-Marketing ist enorm gewachsen in den letzten Jahren. Und da bedienen wir weltweit die alle wichtigen Kanäle über Posts, über Stories. Wir stellen auf YouTube Videos ein. Auch,
ja. Kommt auf der Podcast auch jetzt? Ja,
ja, genau, unser Podcast landet da dann auch, genau. Ja. Also da sind wir ganz stark unterwegs. Wir haben zum Beispiel alleine für China eine eigene Kollegin, die ausschließlich die chinesischen Kanäle bedient. Okay. Wow. Weil das ist ja eine, das ist ja eine andere Welt. Sphäre. Genau. Absolut. Da gibt es ja kaum eine Überschneidung. Also Bilibili und WeChat und alles, was dazugehört, bedienen wir dort auch. Das Schöne ist, dass man durch moderne Techniken heute natürlich die Inhalte parallel aufbereiten kann, bis zu einem gewissen Grad und nicht alles von der Pike auf wieder neu machen muss. Aber dennoch, das ist ein erheblicher Aufwand und unsere Marketingabteilung ist deshalb in den letzten 15 Jahren auch deutlich gewachsen, weil uns klar war, das ist jetzt eigentlich eine ganz entscheidende Aufgabe, dass wir, die Trompeten müssen lauter werden. Und deshalb bedienen wir da die modernen Kanäle für diese junge Generation, die dann jetzt danach wächst. Denn da müssen wir uns natürlich auch kümmern.
Und ich habe gesehen, Sie haben auch sehr, sag ich mal, populäre Partnerschaften entwickelt. Also Sie arbeiten mit Kronberg zusammen. Sie haben wahrscheinlich auch Lizenzen mit Musikhochschulen, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja? Mhm. ARD-Wettbewerb hier mit München naheliegend. Ja, ne? Sie sitzen in München, muss man vorstellen, aber dazu sagen. Aber das sind dann auch so Sachen, wo Sie sagen, das tut unserer Marke natürlich gut, da schauen wir, dass wir uns auch weiterentwickeln.
Das ist der Bereich, den ich vorhin angesprochen habe mit Förderung und Sponsoring. Da, da sind wir Partnerschaften eingegangen, vor allem im Bereich der sehr hochtalentierten jungen Musiker.
Verstehe.
Und also Kronberg ist eine absolute Spitzeninstitution in Europa. Wir haben auch sehr, sehr gute Verbindungen zur Juilliard School in New York. Ja. Und ja, Sie sprachen die Lizenzen an. Also weltweit haben wir mit vielen Hochschulen jetzt für unsere App eine Lizenz, damit die App den Studierenden schon über die Hochschule zur Verfügung gestellt wird und die Studierenden dafür erstmal gar nichts zahlen müssen. Natürlich mit dem Marketinggedanken dahinter, wenn sie dann aus der Hochschule rausgehen, dann wollen sie die App und dann fangen sie auch an zu kaufen. Ja. Also man ist ja nicht so ganz uneigennützig in dem, was man tut. Ja. Aber es ist tatsächlich so, diese wichtigen Partnerschaften und diese großen Partnerschaften, auch ARD-Wettbewerb, wir haben jetzt auch, wir sind mit drei großen Klavierwettbewerben verpartnert. Das machen wir zum einen, um Sichtbarkeit auch in diesem Klientel zu haben, also die Reichweite zu vergrößern über diese Kanäle. Aber da es uns ja immer um die jungen Musiker geht, ist das eigentlich das wesentliche Ziel. Wir wollen diese jungen Musiker dazu bringen, dass sie Hähnle so inhaliert haben und das so wertschätzen wissen, was wir tun, dass das wie selbstverständlich dann weitergetragen wird. Also sie werden zu Botschaftern letztlich.
Das ist interessant. Ich frage mich, über welche Kanäle kann man sowas aktivieren? Wir haben jetzt gesprochen über die sozialen Medien, die App-Verbindung, das ist klar. Ich meine, Print läuft viel über Handel, da müssen Sie sich im besten Fall gar nicht drum kümmern. Ja. Dann haben Sie den Newsletter, den Sie bespielen, dann haben Sie solche Partnerschaften. Darüber hinaus gibt es ja eigentlich noch kaum...
Vergessen Sie nicht die Mundpropaganda.
Ja.
Das ist auch das Thema, weshalb ich die ersten 50 Jahre angesprochen habe.
Ja.
Früher gab es ja gar nicht diese Werbe- und Marketingmöglichkeiten. Da gab es vielleicht noch ein paar Musikzeitschriften, die ein bisschen mehr verkauft wurden, wo man mal eine Anzeige schalten konnte. Auch dieses Geschäft ist ganz massiv zurückgegangen. Und da funktionierte das einfach über die Empfehlung von einem Musiker zum nächsten. Ja, wenn Sie im Streichquartett gespielt haben und ein Musiker im Streichquartett hat unsere Noten entdeckt, der sagt seinen Kollegen dann, nee, also bitte jetzt nicht mehr aus der Ausgabe spielen, ich will keine Namen nennen, sondern jetzt bitte schon, die Beethoven-Streichquartette wollen wir jetzt schon aus Hähnle spielen.
Ja.
Und so verbreitet sich das in der Musikerszene ganz schnell. Und die kommuniziert natürlich enorm, weil die Musiker in immer anderen Konstellationen miteinander musizieren unterwegs sind. Also ich würde das sehr weit oben in die Prioritätsliste schieben, welche Kanäle funktionieren am besten.
Verstehe.
Ja.
Also Sie produzieren auch in Deutschland. Kann man sagen, Hähnle ist so der Porsche der Noten?
Oh, es ist immer die Frage, welches Label sie da oben draufsetzen wollen. Das ist übrigens super interessant. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal genau so ein Spiel gemacht und uns überlegt, welche Automarke würden wir denn sein wollen. Ja. Und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen im Verlag auch. Es war total interessant. Also ich war der BMW-Typ.
Okay, okay.
Und es gab aber andere, die waren die Mercedes.
Genau. Aber Spaß beiseite. Ja. Aber ich glaube, ne, jeder kann sich drunter was vorstellen. Das ist natürlich einfach, und ich glaube, deswegen spreche ich auch nochmal diesen Punkt so dediziert jetzt an, dass man einfach diese Noten nicht mehr nur als Noten sieht, sondern auch diese Produktdifferenzierung irgendwo dann, ne, spürbar macht. Mhm. Weil das sehe ich jetzt, wenn ich mit ihrer Marke interagiere, wir sind hier zu Gast, ja, und dürfen es erleben und spüren. Und da merkt man plötzlich mal, wie man eigentlich auch als Firma die Noten verkauft, sich sehr stark differenzieren kann, ja, in vielen Dimensionen. Und ich glaube, das ist einfach vielen nicht bewusst, die da zuhören. Ne? Gehen wir ein bisschen mit Blick auf die Zukunft. Ich meine, wir haben im Vorgespräch über was ganz Interessantes gesprochen, und den Exkurs möchte ich kurz machen, dass man das auch gut nachvollziehen kann. Sie haben viele Werke bereits verlegt, und Sie haben in Ihrer Satzung festgelegt, dass Sie nur Werke verlegen, bei denen der Komponist bereits 70 Jahre, glaube ich, ne, muss er mindestens verstorben
das
sein.
Das ist nicht die Satzung, sondern es ist das allgemeine Copyright, das ist
Gesetz. Das ist das Copyright, aber ist es nicht auch in Ihrer Satzung,
dass Sie sich daran... In unserer Satzung war es tatsächlich mal eingeschränkt. Der Günther Hähnler hatte eine klare Vorstellung davon, welche Musik wir verlegen sollten. Das war also von Barock und die großen Meister der Klassik und Romantik. Mhm. Also das würde dann irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts aufhören.
Aufhören, wollte ich gerade sagen. Genau. Jetzt wieder, um den Punkt zu machen, das ist ja mehr oder weniger, da ist ja schon alles verlegt. Und jetzt kommt im Endeffekt die moderne Musik und Co. Da sind Sie ja im Zweifel, Ihr Geschäftsmodell ist ja das, eben nicht über den Komponisten zu gehen, über die GEMA zu gehen, über diesen Weg. Ja. Eigentlich ist ja schon alles verlegt und Sie haben schon alles. Bringen Sie überhaupt noch neue Produkte also auf den Markt? Wahrscheinlich. Wie gucken Sie denn zu?
Wir haben im Vorgespräch, wie gesagt, darüber gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich die großen Komponisten der Klassik, Romantik und frühen Moderne, die sind jetzt alle copyrightfrei. Da kommt tatsächlich kaum noch was wir in großem Stil in den Katalog übernehmen können. Das ist vielleicht gerade noch Schostakowitsch vielleicht, aber das sind noch ein paar Jahrzehnte. Was tut man also? Naja, man hat zum einen die Chance, die Breite zu gehen. Mhm. Also man kann zum Beispiel sich die großen Komponisten unter enzyklopädischem Aspekt anschauen. Was meine ich damit? Wir haben eine Zeit lang nur die wichtigsten Werke der Komponisten verlegt, aber es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, das vollständig zu tun, also das gesamte Klavierwerk von Rachmaninow zu veröffentlichen. Das ist so eins, wo man in die Breite gehen kann. Dann kann man natürlich sich anschauen, sind vielleicht vergessene Komponisten aus dieser Zeit inzwischen doch wieder im Repertoire. Ich will nicht in Mode gekommen sagen, das ist so negativ, sondern wirklich, es gibt Komponisten, die plötzlich wieder im Repertoire sind, weil sie attraktiv sind. Und die Konzertszene diversifiziert sich ja gerade. Ja. Also man versucht ja gerade auch ein bisschen wegzukommen von den Standardwerken, dass man eben nicht zum 150. Mal eine Appassionata-Sonate hört, sondern dass man vielleicht mal neues Repertoire auch auf der Bühne erlebt. Und das kann man bedienen als Verlag. Da braucht man natürlich ein ziemlich gutes Gespür, weil das ist auch die berühmte Mischkalkulation wieder. Manchmal trifft man ins Schwarze und die Ausgaben verkaufen sich dann auch gut, weil die Musik tatsächlich gut etabliert wird. Aber es gibt natürlich auch den sogenannten Longtail im Katalog. Es gibt ganz viele Ausgaben, die man dann nur in ganz geringen Stückzahlen verkauft. Verstehen. Das muss also in der Mischung funktionieren. Das ist das eine. Also in dem Bereich zum Beispiel auch sehr interessant ist natürlich die gesamte Entwicklung, was Komponistinnen angeht, die wir jetzt erleben. Da ist so viel grandiose Musik, die jetzt nach und nach langsam durch die detektivische Arbeit von Musikern auf die Bühne kommt. Und diese Musik, die hat es dann natürlich, sobald sie im Repertoire ist, auch verdient, dass wir dafür eine gute Notenausgabe machen. Also so ein Bereich, wo was passieren kann. Dann sprach ich das mit der Diversifizierung an. Kaum jemand hat auf südamerikanische Komponisten geschaut. Das ist auch so ein Bereich, wo man mal genauer hinschauen kann. Denn auch dort hat es natürlich in der klassischen Musik Komponisten gegeben, die tolle Musik geschrieben haben, die vielleicht dann sehr national gefärbt ist. Da kann man so viel tun, Aber natürlich die großen Titel mit den ganz großen Absätzen, also ein wohltemperiertes Klavier oder ja. Beethoven-Sonaten, ja. die werden wir in der Dimension nicht mehr finden. Die sind nicht mehr vorhanden. Aber uns geht's gut. Wir verkaufen ja den gesamten Katalog weiter und wir verkaufen in hohen Stückzahlen. Und dann können wir uns auch erlauben, jetzt mal ein paar Experimente im sogenannten Randbereich zu machen.
Verstehe. Wenn wir so eine Prognose, ich weiß nicht, in 10 Jahren, was glauben Sie, wenn jetzt 90% haptisch sind, 10% digital, roughly, wo liegt das in 10 Jahren? Was sagt Ihr Gefühl?
Also mein Gefühl sagt, dass es mindestens so viel wird wie im Buchbereich. Also ich gehe davon aus, die 20% werden wir leicht erreichen, digital. Mhm. Und es wird vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil das Digitale eben doch in der Handhabe als Werkzeug noch einige Vorteile hat gegenüber dem Papier. Mhm. Also 50-50, 40 okay. digital, 60 Print, okay. Okay. vielleicht in 30 Jahren oder so. Aber das ist jetzt ins Urglas schauen. Ja, also das kann man nicht sagen.
Was machen Sie lieber? Spielen Sie noch? Also wenn Sie spielen Sie von Print oder von digital?
Also ich spiele Print.
Okay.
Also ich muss natürlich hier immer mit dem iPad umgehen. Das mache ich auch gerne und ich sehe auch die großen Vorteile.
Ja.
Aber ich bin jetzt noch mit Papier groß geworden und das ist das, ne? Meine Ausgaben stehen im Regal und die begleiten mich natürlich mein Leben lang und ich greife lieber zu einer Ausgabe, aus der ich schon seit 30 Jahren spiele, als dass ich mir so einen Blankotext neu in der App anschaue. Mhm.
Wissen Sie, was ich mir denke? Es muss nicht immer das Neue sein. Es muss nicht immer das Digitale sein. Mhm. Und ich habe ganz viele Anknüpfpunkte, an denen ich das festmache. Denken Sie ans Konzerterlebnis, was in dieser Zeit, ne, 2020 los, weil hat auch jeder gedacht, das wird jetzt Digital Concert Hall, VR-Brillen und findet es. Und jetzt sind wir alle froh, dass das Konzert wieder so stattfindet, wie es stattfindet, den sozialen Aspekt, Menschen zusammenzubringen. Ja. Und genauso ist es auch so bei solchen haptischen Themen, ne? Ein Notenwerk. Ich meine, da arbeitet jemand ja mit Tiefe, mit Leidenschaft was aus, schreibt da rein. Da steckt ja viel mehr drin als nur diese Noten. Ich glaube, da ist einfach dieses haptische, der Griff zum Haptischen einfach nochmal mit einer ganz anderen Geisteshaltung verbunden als mit so einer App. Und das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Ne?
Irgendwie. Also ich glaube sogar, dass in zu einem gewissen Grad das Pendel in die andere Richtung wieder schlagen wird. Ich glaube zu erkennen, dass es in manchen Bereichen der digitalen Welt inzwischen auch eine gewisse Ermüdung gibt.
Ja.
Und dass die Leute vielleicht doch den Wunsch nach dem Haptischen, nach diesem Einzigartigen des Haptischen wieder entwickeln. Ganz kleines Beispiel, weil wir kurz vor Weihnachten sind. Denken Sie an Weihnachtskarten und digitale Weihnachtskarten oder Menschen, die sogar nur noch eine E-Mail mit 2 Zeilen schreiben, ich wünsche dir frohe Weihnachten. So ein kleines Lächeln geht jedes Mal über das Gesicht, wenn eine gedruckte Weihnachtskarte hier ins Haus kommt. Trotz aller Digitalität gefällt es uns einfach, diesen Wert zu erleben, dieses Papier, diesen Karton in der Hand zu haben. Und wenn man das jetzt marketingtechnisch betrachtet, ich frage mich eben, ob die Reise nicht teilweise sogar zurückgeht, dass wir auch im Marketing wieder anfangen, um uns aus der Masse hervorzuheben, Dinge tatsächlich in die Post zu stecken. Mhm. Statt einfach nur der nächste Reel auf Insta zu sein. Ja. Also wir werden das sehr, sehr genau beobachten müssen und ich möchte da auch keine Rückwärtstrends verpassen. Also insofern habe ich allergrößte, glaube ich wirklich aus vollem Herzen, dass das Papier niemals aussterben wird und es wird sich irgendwo einpendeln. Und das ist auch nicht eine Generationenfrage. Ich glaube auch, dass die junge Generation irgendwann diese Absolut. Haptische Seite wieder entdecken wird. Ja, genau. Ne, das Notizheft, das einmal man eben anderes. Wieder hat. Ich habe es inzwischen auch wieder auf dem Tisch liegen, habe ich mir von meinen Kolleginnen und Kollegen abgeschaut. Und ich weiß genau, warum man es tut. Es ist doch nicht so flüchtig. Und wie viel Zeit verbringen wir am Rechner, die alte E-Mail zu suchen? Wo war die denn nochmal? Und ich finde sie nicht. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ein Unternehmen daran ausgibt, heutzutage am Suchen.
Ich glaube, ist, glaube ich, ein schöner Schlusspunkt, ne? Dieser Gedanke, der auch sehr gut nochmal, finde ich, zu Ihrem Produkt passt, zu der Marke passt und dieses haptische, werthaftige, das kann man in viele Lebensbereiche mitnehmen und das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir hier sein dürften, dass wir
schön, dass Sie da waren. Danke, dass wir das Gespräch geführt haben.
Absolut. Und dann schauen wir mal, wie die Reaktionen sind. Aber ich finde, solche tollen Firmen, die da absolut Hidden Champions sind, kann man sagen, müssen beleuchtet werden. Und danke. Vielen Dank für die Offenheit.
Danke auch.